Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen beim FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 20 schon. Ein kleines Jubiläum heute am 11. April 2018. Es begrüßen euch an den Mikrofonen
Corinna Budras.
Und mal wieder ich, Konstantin van Leinten. Ja, ich war in letzter Zeit häufiger abwesend, 2 Wochen im Urlaub gewesen und letzte Woche lag ich erkältet da nieder. Aber nun bin ich auch wieder auf den Beinen und zwischenzeitlich hat Markus das Schiff hier ja großartig geschaukelt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu den Themen, denn es gibt so einige.
In der Tat, gerade gestern gab es ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts, das eine lang erwartete wichtige Entscheidung in Sachen Grundsteuer gefällt hat, das so gut wie alle in diesem Land betrifft, außer Immobilienhaie übrigens, die nicht selbst hier wohnen, aber sonst jeden anderen. Dann gab es noch ein anderes Urteil vom Bundesgerichtshof, das die Pressefreiheit gestärkt hat. Das freut nicht nur uns, sondern womöglich auch andere Tierschützer zum Beispiel. Es ging um den brisanten Fall, ob Tierschützer in einer Mastanlage einbrechen dürfen und dort Missstände filmen dürfen. Kleiner Spoiler vorab, der Bundesgerichtshof sagt ja und wir sagen, warum eigentlich. Dann gab es natürlich kurz nach unserer Sendung vergangene Woche neue Entwicklungen in Sachen Brütstimmern, auf die wir unbedingt noch eingehen müssen. Und auch Stormy Daniels beschäftigt uns wieder, beziehungsweise der Anwalt von dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, das ist Michael Cohen. Und das FBI hat einen sehr ungewöhnlichen Schritt gewagt. Es hat nämlich tatsächlich die Büros und die Wohnungen von Michael Cohen durchsucht und auch wir sprechen darüber. Und es wird das gerechte Urteil geben. Aber vielleicht mal ganz vorab noch eine ganz aktuelle Sache, denn Facebook ist jetzt wieder in den Medien, genauer Mark Zuckerberg, der sich ja gestern und heute, am heutigen Donnerstag, vor dem amerikanischen Kongress verantworten muss und da stundenlange bohrende Fragen über sich ergehen lassen musste.
Das ist so der Gang zu Canossa, ne? Nachdem
Richtig.
Was schiefgegangen ist.
War durchaus auch ein Spektakel, aber nicht so sehr von den Inhalten her, sondern eher von dem, was da einfach an Pomp immer mit einhergeht. Das ist ja schon immer bemerkenswert, wie sich dann auch gestandene Manager dann zu ganz kleinen Schuljungen werden.
Der Sünder muss Buße tun.
Ja, richtig.
Vielleicht. Aber gab es denn irgendwas, also ist ja schön, dass der da sitzt und irgendwie sich ein bisschen schlecht fühlen darf öffentlich, aber jetzt, also ändert sich jetzt irgendwas?
Also ich fand es insofern interessant, als dass er deutlich gemacht hat, wie sich Facebook ändern wird. Und das sagt er ganz klar. Und ehrlich gesagt, finde ich, klingt das aber auch nicht besonders vertrauenserweckend. Denn es geht eben darum, dass sie wesentlich genauer sich angucken wollen, was sie tun wollen. Also er sagte tatsächlich, we're going to intensify policing. Also tatsächlich dieses polizeiliche Element.
Also to police ist ja im Englischen so ein bisschen wie prüfen oder überwachen. Ja. Überwachen eigentlich eher. Aber es hat natürlich schon so diesen leicht militärischen Klang. Und gemeint war jetzt was quasi App-Entwickler oder sonstige Leute, die auf Facebook irgendwie ihr Unwesen treiben, da mit den Daten der Nutzer anstellen, nicht das richtig?
Ja, aber eben nicht nur das, sondern auch alles, was Hate Speech angeht, an Beeinflussung angeht, was Terroristen angeht, mögliche Phishing vor und
sozusagen. Gut, das wird jetzt natürlich auch alles zu einem Brei aufgerührt.
Das ist in der Tat, das war übrigens auch genau das Problem. Also man hat gemerkt, dass natürlich die ganzen Kongressabgeordneten ganz unterschiedliche
Vorstellungen davon haben, was jetzt das Problem ist.
Ja, und eine ganz andere Agenda jeweils hatten. Ja, ne? Ja. Also Ted Cruz zum Beispiel von den Republikanern war natürlich ganz hinterher danach, dass eben Facebook so eine eher linke Organisation ist, also jedenfalls mit Menschen, die eher politisch sich links ansiedeln würden. Ne? Und dann deswegen, dass eben auch zu einer Art von Bias führt, also so eine Vorauswahl, da werden dann eben vor allen Dingen republikanische oder konservative Seiten gesperrt, das war so sein Fokus, ne? Dann ist natürlich, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass viele auch ein Unverständnis dafür fehlt, was Facebook eigentlich macht. Das wäre interessant zu wissen, wie viele von denen eigentlich ein privates Profil haben. Und es wurde interessanterweise auch öfter mal auf Europa verwiesen, ne? Also auf die Datenschutzgrundverordnung und ob das vielleicht ein Beispiel sein könnte wie das in Zukunft laufen könnte.
Ja, über die haben wir ja schon mal ausführlich gesprochen. Da hatten wir auch Tim Wiebitul im Interview, der erklärt hat, was es mit dieser Datenschutzgrundverordnung eigentlich auf sich hat. Und in der Tat, die tritt jetzt im Mai in Kraft, wird Facebook und andere Konzerne ein gutes Stück mehr an die Leine legen. Und da gibt es die ganz interessante Forderung aus den USA, dass die Leute sagen, wir wollen, dass das hier auch gilt. Also sozusagen das Gesetz als solches gilt dort natürlich nicht, aber wir wollen eben, dass Facebook einfach so, wie es dann jetzt zukünftig in Europa operieren muss, auch bei uns operiert, weil wir es nicht einsehen, dass wir insoweit irgendwie datenschutzrechtlich schlechter behandelt werden.
Hm. Und da hat er auch zumindest deutlich gemacht, also Mark Zuckerberg hat natürlich auch versucht, möglichst jetzt keine Nachrichten dort zu verbreiten, also und klare Aussagen zu machen. Er hat im Grunde genommen aber schon zugestanden, dass die Dinge, die sie hier in Europa machen müssen, wohl auch übertragen werden auf den Rest der Welt. Vielleicht werden die Schwerpunkte ein bisschen anders gesetzt, aber grundsätzlich ist es so, dass sie das weltweit wohl ausrollen wollen, was hier dann tatsächlich an Regulierung.
Ja, es ist so eine interessante Dynamik, ne, von so Recht im globalen Kontext, dass man quasi Facebook jetzt indirekt auch zwingt, seine Geschäfte in den USA zu ändern, obwohl wir natürlich keinerlei Rechtsetzungskraft für die USA in dem Sinne haben, aber
Richtig, insofern sind wir wirklich ein globaler Rechtsraum, das muss man sagen. Und da ist vielleicht auch ganz schön, dass Deutschland da mal vielleicht ein Vorbild ist für Amerika und sich da in der Tat auch in den letzten Jahren viel, viel getan hat, was zumindest die Datensensibilisierung angeht. Ist jetzt auch nicht sozusagen alles grün, was hier wächst.
In der Tat, darüber habe ich mich ja auch schon manches Mal ausgelassen, dass das für mein Empfinden auch oft übers Ziel hinausschießt, was man in Deutschland so an Datenschutzängsten hat. Aber auf der anderen Seite hat man ja jetzt doch schon auch gesehen, dass es durchaus Missbrauchsfälle gibt dafür.
In der Tat, genau. Dass da wirklich auch ein bisschen was getan werden muss. Vielleicht noch als Letztes, dann können wir mal zu den anderen aktuellen Themen gehen. Was auch wirklich spannend war, fand ich, dass er ziemlich deutlich gemacht hat, dass sie da ganz, ganz viel in Sachen künstliche Intelligenz tun wird. Ne? Also insbesondere, was das Durchforsten des Netzes geht, angeht, das Prüfen von rechtswidrigen Hinweisen und Posts. Das machen die im Moment mit 20.000 Leuten auf der ganzen Welt inzwischen. Aber da wird sich irrsinnig viel in Sachen künstliche Intelligenz tun.
Ja, das ist ein richtig unschöner Job. Ne? Dann musst du nämlich den ganzen Tag so durch die Kloake von Facebook wühlen quasi und dir halt die Posts, die gemeldet werden oder vorgefiltert von dem System als möglicherweise verdächtig anschauen.
Genau, das sollen irgendwann mal Algorithmen tun, aber soweit sind sie eben technisch noch nicht, das muss man sagen. So, kommen wir jetzt also zum Bundesverfassungsgericht. Ganz anderes Thema, aber nicht weniger relevant, weil die Grundsteuer natürlich schon seit Jahrzehnten in Deutschland erhoben wird, letztendlich jeden trifft. Und aber tatsächlich über Jahre hinweg verfassungswidrig war. Die Grundsteuer, vielleicht das mal vor die Klammer gezogen, ist eben eine Steuer, die fällig wird, nachdem man eine Immobilie erworben hat, und zwar tatsächlich im jährlichen Rhythmus. Also das wird dann womöglich.
Also es ist nicht die Grunderwerbsteuer, die ist nicht nur beim Kauf, sondern die zahlt man jedes Jahr, solange man Grundstückseigentümer ist.
Richtig, also die kann auch runtergebrochen werden. Ich glaube, es ist oft quartalsweise sozusagen, das sind dann mehrere hundert Euro, die dann abgezogen werden vom Konto, wenn man eine Immobilie besitzt. Und Immobilienbesitzer haben das Recht, die auf die Mieter umzuwälzen. Mhm. Ja, also das ist dann findet sich dann auch tatsächlich in den Nebenkosten. Deswegen der Hinweis jetzt vom Bundesverfassungsgericht, nachdem das schon über Jahre hinweg komplett strittig war, dass tatsächlich die Grundsteuer, so wie sie erhoben wird, verfassungswidrig ist, denn sie ist einfach ungerecht. Dazu muss man wissen, dass die Grundsteuer ziemlich kompliziert erhoben wird. Ein wesentlicher Faktor ist ein sogenannter Einheitswert. Und dieser Einheitswert wurde tatsächlich, ich finde das immer so komisch, wenn man das dann mal deutlich sagt, aber für Immobilien erhoben auf dem Stand von 1964 in Westdeutschland und in Ostdeutschland auf dem Stand von 1935.
Muss man sich mal vorstellen, ne? Ich meine, das ist ja Also manche Bezirke haben massiv abgewertet und andere haben aber vor allen Dingen natürlich auch massiv aufgewertet. Also man kennt das ja vielleicht sogar aus seiner eigenen Stadt, dass es irgendwelche Ecken gab, die, und da muss man jetzt nicht mal bis 1935 zurückgehen, die vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch nicht so attraktiv waren und auf einmal ist das voll das Boomviertel geworden und die Grundstücke dort haben sich irgendwie im Wert verdoppelt oder noch mehr. Mhm. Da gibt's halt immer noch diese alten Einheitswerte, die in vielen Fällen die Realität überhaupt nicht mehr abbilden.
Ja, in Berlin zum Beispiel 1964, also 3 Jahre nach Mauerbau, kann man sich vorstellen, dass diese Gebiete dann eben nicht besonders hoch bewertet wurden. Aber spätestens seit den Nullerjahren geht es da natürlich wahnsinnig ab.
Friedrichshain-Kreuzberg, super genau. Hip.
Ja, ja. Richtig, also das ist sozusagen auch das Hauptproblem gewesen. Also man hat bei der Berechnung der Grundsteuer diesen Einheitswert gehabt, der wurde jetzt angegriffen. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, sind noch 2 weitere Faktoren, die da zugrunde gelegt werden bei der Berechnung der Steuer. Und zwar ist es so, dass es dann noch eine Messzahl gibt, die sich daran orientiert, ne, was da draufsteht. Also ob es ein Mehrfamilienhaus ist oder ein Einfamilienhaus.
Oder ein Bürogebäude.
Oder ein Bürogebäude, genau. Und das spielt da eine Rolle. Und dann gibt es auch noch auf kommunaler Ebene Unterschiede. Also jede Kommune darf dann eben so eine Art Hebesatz drauf tun. Ne? Also da wird das dann prozentual erhöht. Mhm. Der schwankt sehr in Deutschland. Also mal liegt er bei 90. Das wäre dann eben einfach nur eine Verdopplung dessen, was, eine knappe Verdopplung dessen, was da zugrunde gelegt wird. Oder geht hoch bis 900.
Ach was. Genau. Also je nach Bedarf der Kommune letztlich oder
richtig. Wie das. Genau, und vielleicht auch Attraktivität, ne? Also Steuern werden ja, das sind tatsächlich auch so ein bisschen Marktpreise, was immer man dann eine Kommune der Meinung ist, sie ihren Bewohnern abverlagen kann, ohne die Leute zu verschrecken. So wurde es eben berechnet und insbesondere dieser Einheitswert war eben so himmelschreiend ungerecht, dass der Bundesfinanzhof schon seit vielen Jahren gesagt hat, so geht es eigentlich gar nicht.
Und es war ja auch mal vorgesehen, als die ursprünglich festgelegt wurden, diese Einheitswerte, die alle 6 Jahre neu zu bestimmen oder zu aktualisieren. Ja, und das ist einfach nie passiert. Also bis heute nicht. Ne? Und das war jetzt tatsächlich insofern die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch wirklich keine Überraschung. Das war eigentlich schon allen Beteiligten klar, dass die Grundsteuer kippen würde. Die Frage war halt nur, ja, welche Frist wird dem Gesetzgeber jetzt gesetzt, um das neu zu regeln und vielleicht welche Vorgaben macht das Bundesverfassungsgericht für die Neuregelung. Aber das war wirklich ein grobes Versäumnis, letztlich einfach aus Bequemlichkeit. Und weil es natürlich auch super aufwendig ist, ne? Also irgendwie, ich glaube, 35 Millionen Grundstücke sind das oder sowas
in der Größenordnung. 35 Millionen Grundstücke, in der Tat. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Weil jetzt ist das Lamento natürlich groß, ne? Also die Kommunen beschweren sich, ächzen unter der Last, die da ihnen aufgebürdet wird, weil das natürlich ein Riesenaufwand ist, das neu zu berechnen, schon klar. Aber immerhin 1964 hat man ja mal entschieden, dass man diesen Zeitraum für durchaus realistisch hält. Ja, die 6 Jahre, auf die hat sich ja offensichtlich der Gesetzgeber dann geeinigt und das auch tatsächlich in das Bewertungsgesetz mit eingefügt. Und deswegen ist das ja keineswegs vom Himmel gefallen. Ja? Und dass man dann natürlich über Jahre hinweg das versäumt hat und das dann immer schwieriger geworden ist, kann ich schon nachvollziehen. Aber umgekehrt ist es natürlich auch schwierig, wenn jetzt die Kommunen und Bundesländer, das war ja ein Riesenaufgebot vom Bundesverfassungsgericht, als sie da vergangenes Jahr verhandelt haben und dann immer deutlich gemacht hat, was das einfach für eine Bürde ist. Und da muss man eben einfach sagen, die haben sie tatsächlich selber
aufgeladen.
Dieses Ei haben sie sich selber ins Nest gelegt.
Ja, und es ist halt auch eine Bürde, die damit einhergeht, wenn man überhaupt eine Grundsteuer erheben will. Ne? Also es steht ja nirgendwo geschrieben, dass es sowas geben müsste. Ja.
Ja.
Und wenn es das gibt, dann hat der Gesetzgeber zwar einen weiten Spielraum, aber muss eben, also das ist jetzt übrigens, um es vielleicht noch ein bisschen juristisch zu verankern, der verfassungsrechtliche Dreh dabei muss eben den Artikel 3 Grundgesetz beachten, also den Gleichheitsgrundsatz und darf nicht Gleiches ungleich oder Ungleiches gleich behandeln ohne Grund. Und das passiert aber, wenn man halt völlig von der Realität entkoppelte Werte zugrunde legt.
Mhm. Und man muss übrigens sagen, dass die Grundsteuer auch sehr wichtig ist für die Kommunen. Ne? Also das ist ein erheblicher Batzen, das im Haushalt jeweils ausmacht. Das sind mindestens 10%, manchmal je nachdem, wie die sonstigen Einnahmen dann auch sind, können es auch mal 20, in schlechten Jahren auch mal 30% sein. Ne? Und dann auf die, das ist schon klar, möchte man nicht verzichten. Und da muss aber dann jetzt offensichtlich einiges getan werden. Vielleicht nochmal zu den Fristen. Also da hat sich dann das Bundesverfassungsgericht ob des Lamentos nicht wahnsinnig gnädig gezeigt. Also sie sind ihnen schon entgegengekommen, aber haben jetzt nicht auf die 10 Jahre gesetzt, die vor Gericht immer wieder genannt wurden. Also Kommunen und Bundesländer wollten eben 10 Jahre haben, um das Ganze neu zu sortieren. Denn es muss ja jetzt erstmal ein neues System gefunden werden. Also man muss gucken, welches System man wählt, um die zur Berechnung zu kommen. Und dann muss es tatsächlich auch übertragen werden auf 35 Millionen Grundstücke in Deutschland. Das ist natürlich eine riesige Aufgabe. Und da hat jetzt das Bundesverfassungsgericht folgende Fristen gesetzt. Also bis Ende 2019 müssen die eben sich immer auf ein System einigen. Das ist jetzt auch wohl nicht so wahnsinnig schwierig, weil ja auch schon Ideen auf dem Tisch liegen. Und dann haben sie noch 5 weitere Jahre, die sie es dann umsetzen können. Also bis Ende 2024 ist dann die Umsetzungsphase und dann muss der Hase laufen.
Ja, und Olaf Scholz hat ja schon angekündigt, es soll nicht teurer werden. Also damit kann ja wohl nur gemeint sein, unterm Strich.
Ja,
denn für einzelne Grundstücksbesitzer wird es natürlich teurer oder eben auch billiger, je nachdem, wie sich die Wertlage verändert hat. Und ja, was sind so die Dinge, denen ein solches System Rechnung tragen muss? Wahrscheinlich schon auch ein bisschen, dass wenn dein Immobilienwert jetzt dramatisch gestiegen ist, dass du dann vielleicht nicht in exakt der Höhe mehr belastet wirst, also dass sich deine Grundsteuer jetzt nicht verzehnfacht oder so. Gibt es denn da jetzt eigentlich schon irgendwie Modelle, die man sich schon überlegt hat, wie das in Zukunft geregelt werden könnte?
Gibt es in der Tat. Also es gibt einen, der sehr kompliziert klingt oder sehr aufwendig. Da geht es darum, tatsächlich den Verkehrswert festzusetzen, ne? Und zwar anhand von Immobilienpreisen in der jeweiligen Region. Und das ist natürlich ehrlich gesagt nicht besonders praktikabel, ne? Weil die ändern sich ja ständig. Man hat es ja in den vergangenen Jahren gesehen, wie stark das jetzt angestiegen ist. Man kann jetzt auch sagen, das war vielleicht auch eine Sondersituation. Vorher war es wesentlich stabiler, aber nichtsdestotrotz leben wir vielleicht jetzt in Zeiten, wo sich sowas stark ändert, das auch wieder stark runtergehen kann, ne? Und da ist das natürlich nicht besonders praktikabel. Dann gibt es schon von den Bundesländern einen, wie ich finde, relativ komplizierten Entwurf, weil es so eine Kombination ist, die schon wieder jedem gerecht werden möchte, wo es auch stark um die Bebauung geht und eine Kombination eben zusammengeführt werden soll. Ich finde ja, also eine Außenseiterposition, finde ich, hat besonders viel Charme, die hat aber leider keine Chancen durchzukommen. Ich sage sie aber trotzdem mal, weil es so wahnsinnig charmant einfach ist. Da geht es einfach darum, nur die Flächen zu besteuern. Also zu sagen, wie groß ist ein Grundstück und das soll dann auch schon alles sein. Und das, finde ich, hätte den charmanten Nebeneffekt, dass es dann sozusagen Leute bestraft, die einfach nur Brachfläche haben. Also was man jetzt hier auch in, immer häufiger sieht, dass Investoren Flächen kaufen und die brach liegen lassen, weil es einfach günstiger ist und sie spekulieren sozusagen auf steigende Bodenpreise und machen sich gar nicht erst die Mühe, das zu bebauen, ne? Weil da müsste man ja wieder investieren und so weiter und so fort und dann halten sie es lieber für ein paar Jahre und verscherbeln es dann und das kann natürlich auch nicht im Sinne des Wohnungsbaus sein.
Ja, und momentan zahlt man halt dann weniger Grundsteuer, wenn man das brach hat, als wenn man da jetzt ein 20-stöckiges Bürogebäude draufstellen würde, wohingegen in deinem Modell das dann gleich wäre. Das wäre natürlich ein positiver Nebeneffekt und ein weiterer positiver Effekt ist natürlich, dass es unheimlich einfach wäre in der Berechnung. Ne? Also so die reine Fläche ist ja leichter zu ermitteln.
Ich gebe zu, das hat nicht besonders viel Chancen auf Realisierung, aber das werden wir sehen.
Wir haben es jetzt trotzdem mal in die Welt gesetzt hiermit. Genau. Und kommen dann direkt zu einer weiteren bundesgerichtlichen Entscheidung vom gestrigen Tage. Diesmal auch aus Karlsruhe, aber nicht vom Verfassungsgericht, sondern vom Bundesgerichtshof, der sich auseinandersetzen musste mit Aufnahmen, die in einem Hühnerstall, in einem Bio-Hühnerstall gefertigt worden waren oder sogar in 2 Stellen genau genommen. Da ist also ein Tierschützer des Nächtens eingestiegen, unerlaubterweise. Und hat da gefilmt, und was er gefilmt hat, war auch ausgesprochen unerfreulich, also wirklich ganz bestimmt nicht die Bilder, die man als Verbraucher so gedanklich im Kopf hat, wenn man an Bio-Eier denkt. Ja, da hat man immer so diese schönen grün gefärbten Verpackungen, und da wächst so saftiges Gras drauf, und da stehen so drei glückliche Hühner unter den Strahlen der sie wärmenden Sonne, ja. Und ja, ihr könnt ja mal in diese Doku reinschauen, die heißt ich glaube, wie billig kann Bio sein oder so ähnlich.
De Fakt, ne?
Es wurde zweimal ausgestrahlt. Einmal bei Fakt und dann, ich glaube, nochmal irgendwo beim MDR oder so. Also die Hühner sind halt, um es mal kurz zu machen, total gerupft. Die haben kaum noch Federn oder jedenfalls nur noch sehr partiell. Teilweise liegen da so tote Hühner auf dem Boden rum. Die sind vor allen Dingen auch in einem Raum, es ist halt jetzt nicht Massentierhaltung. Es ist jetzt nicht dieses Bild, was man kennt, wo die quasi so einen Käfig haben, wo sie sich noch nicht mal um sich selber drehen können. Aber es ist schon ein Raum, der sehr, sehr, sehr voll ist und der auch total vegetationslos ist, und das sieht also alles echt unschön aus. Und das Problem, wenn man so will, also auf jeden Fall aus Sicht der Tierschützer, das Problem ist aber, dass das eigentlich offenbar legal war. Also es steht ein bisschen im Streit, ob es da vielleicht irgendwelche kleineren Problemchen gab oder nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Skandal wäre in dem Sinne, dass dieser Betrieb jetzt massiv irgendwie gegen Gesetze verstoßen hätte. Sehr wohl gegen Gesetze verstoßen hat aber eigentlich, wenn man es jetzt mal genau nimmt, der Tierschützer, ne? Denn der ist ja da eingestiegen unerlaubterweise. Das ist immerhin ein Hausfriedensbruch. Ist jetzt zwar nicht gerade ein Kapitaldelikt, aber trotzdem natürlich eine Straftat. Und dementsprechend hat dann eben Stallbetreiber, beziehungsweise also die gehörten zu dem großen Produzentenzusammenschluss namens Fürstenhof, dagegen geklagt. Und zwar wo wohl? Ja, vor dem Landgericht Hamburg natürlich. Falls jetzt nicht alle Hörer werden es wissen, aber das kann man vielleicht an dieser Stelle auch mal kurz erzählen. Im Presserecht gilt ja der fliegende Gerichtsstand. Das heißt, ich kann, wenn ich mich durch einen Pressebericht verletzt fühle, in meinen Rechten überall dort klagen, wo das Presseerzeugnis verbreitet wird. Und da die Fernsehsendungen natürlich in ganz Deutschland ausgestrahlt wurden, kann ich mir halt nach Belieben ein Gericht aussuchen. Und da haben sich so ein paar Gerichte etabliert, die als besonders klägerfreundlich gelten. Und deshalb gehen die Kläger natürlich gerne dahin. Und ganz vorne dabei seit ewigen Zeiten ist Hamburg. Die geben eben den Klägern sehr häufig recht und entscheiden recht häufig gegen die Presse. So auch hier. Haben eben gesagt, ja, eigentlich die Argumente, die ich gerade schon genannt habe, plus auch noch die Erwägung, dass es auch nicht gerechtfertigt sei, jetzt gerade diesen einen Betrieb namentlich in den Beitrag zu nennen und an den Pranger zu stellen, weil es irgendwie bei der Konkurrenz so zumindest der Vortrag auch nicht viel anders sei. Und schließlich sei das ja alles rechtmäßig, was die Betriebe da machten und so weiter. Und nun ging es also zum BGH, und der sieht die Sache aber anders. Und sagt, ja, das mag schon sein, aber es ist eben auch nicht nur die Aufgabe der Presse, wirklich über Straftaten zu berichten, sondern eben auch über Fälle, wo Werbung und Wirklichkeit oder Schein und Sein drastisch auseinanderklafft, und es gibt ein großes und ein akutes Interesse der Verbraucher zu wissen, dass auch Bio eben gar nicht immer so toll ist, wie es aussieht. Und dieses Interesse wiegt einfach schwerer als das unternehmerische Interesse des Betriebes, nicht in einem schlechten Licht dazustehen. Er steht zwar vielleicht in einem schlechten Licht, aber dieses schlechte Licht beruht ja auch nur auf der Realität. Also die haben ihn ja nicht irgendwie verleumdet oder Dinge behauptet, die nicht gestimmt hätten, sondern nur gezeigt, wie es tatsächlich aussieht in diesen Mastanlagen.
Und da wurde dann sozusagen unsere Rolle der Presse als Wachhund.
Ja, wie genau. War das der Wachhund? Wachhund der Öffentlichkeit. Ist eigentlich so ein Anglizismus, glaube ich. Watchdog sagt man doch auf Englisch. Ne?
Genau.
Ja, der Wachhund im Hühnerstall sozusagen. Und vielleicht kann man in dem Zusammenhang, wenn wir schon darüber reden, auch noch eine Entscheidung aus Februar erwähnen. Das war von einem Oberlandesgericht. Da waren zwei Tierschützer eben genau, also das war ein strafrechtliches Verfahren vor dem OLG, vom BGH war es jetzt natürlich Zivilrecht. Und vor diesem OLG, also waren zwei Tierschützer eben genau wegen Hausfriedensbruchs angeklagt. Die hatten im Prinzip das Gleiche gemacht, waren da eingestiegen, hatten gefilmt, haben nichts kaputt gemacht oder so. Und das OLG hat gesagt, ja, der Tatbestand ist verwirklicht, aber rechtfertigender Notstand zugunsten der Tiere, Tierschutz ist ja auch tatsächlich ein Interesse von Verfassungsrang. Und dort war es eben so, dass die vorgetragen haben, das stimmte auch, dass die Aufsichtsbehörde einfach nichts gemacht hätte. Und die einzige Art, die zum Handeln zu bewegen, sei quasi gewesen, da wirklich einzusteigen und die Missstände zu dokumentieren. Dort gab es also auch tatsächliche Missstände in dem Sinn, dass der Betrieb wirklich gegen Auflagen verstoßen hat, die eigentlich gelten für die Haltung von Schwein waren es, glaube ich, in dem Fall. Und mit der Begründung hat das OLG die beiden tatsächlich freigesprochen. Das war eine ganz aufsehenerregende Entscheidung.
Ja, ist in der Tat, ne? Denn da gibt es ja wirklich auch zwei elementare Interessen gegeneinander abzuwägen. Das ist schon richtig. Aber in der Praxis eben ist es ja tatsächlich ganz oft so, dass in Medien vor allen Dingen eben über Image-Probleme berichten. Ne? Also das ist ja tatsächlich so, dass dann da tatsächlich mal eine Straftat berichtet werden kann, ist ja relativ selten. Also oft würde ich sagen, geht es ja wirklich eben einfach darum, Schein und Wirklichkeit ein bisschen auseinander zu klamüsern und zu dokumentieren für die Öffentlichkeit. Und da ist es in der Tat eine wichtige Entscheidung.
Ja, das Problem ist hier eben natürlich, dass man diese, wenn auch recht kleine, aber doch Straftat des Hausfriedensbruchs halt oft begehen muss, weil man eben sonst von den Erzeugern nicht reingelassen wird. Oder wenn man mal reingelassen wird, dann kann man sich natürlich denken, dass sie den Stall natürlich aber vorher mal gründlich durchgefegt und irgendwie auf Vordermann gebracht haben. Ja, also das ist dann ja auch nicht so repräsentativ, wenn dir da jetzt der Pressebeauftragte vom Geflügelproduzenten sowieso mit dir zusammen da so eine Stallführung macht, dann kannst du natürlich davon ausgehen, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt die Wirklichkeit des Alltags widerspiegelt. Und deshalb ist es auch zumindest bedenklich, dass die Parteien in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, sie wollten den Einbruch in Tierproduktionsbetriebe mit einem eigenen Straftatbestand ahnden. Damit sind genau solche Fälle gemeint. Man fragt sich natürlich erstmal, warum überhaupt ein eigener Straftatbestand Hausfriedensbruch gibt's ja schon und greift ja prinzipiell auch. So, und abgesehen jetzt eben von dem Fall wie vor dem OLG entschieden, wenn man sagt, rechtfertigender Notstand, ich glaube, das hat die Landwirtschaftslobby da so ein bisschen rein lobbyiert in den Koalitionsvertrag.
Und aber da weiß man in der Tat auch noch gar nichts, ne? Zu Strafrahmen oder irgendwas, inwieweit sich das abheben soll vom Hausfriedensbruch.
Nee, nichts dergleichen. Also das steht da einfach nur drin und ist jetzt wahrscheinlich auch nicht Punkt 1 auf der Agenda von Frau Barley, würde ich mal hoffen. Also könnte es doch etwas wichtigere Dinge geben. Aber warten wir es mal ab. Vielleicht wird ja tatsächlich da noch versucht, ein eigenes Strafgesetz für solche Fälle einzuführen und dann werden wir uns damit nochmal ausführlicher auseinandersetzen können und müssen.
Interessant übrigens, wie es dann in Fällen ist, wo das Unternehmen sowieso schon so einen schlechten Ruf hat, dass man mit so etwas gar nicht mehr schocken kann, denn das war ja hier ein bisschen die Diskrepanz und auch das, was dann zugunsten von ARD Fakt ausgeschlagen hat, nämlich dass das eigentlich ein Unternehmen ist, was einen guten Ruf genießt, was eben Bio wahrscheinlich ist. Nur das machte eben sozusagen die Würze. Aus, aber wenn man das jetzt bei anderen Geflügelunternehmen zum Beispiel macht, die ohnehin schon schlechter im Ruf stehen.
Aus Bodenhaltung oder so, da weiß man halt eh schon, was abgeht. Da könnte es auch zumindest theoretisch sein, also will ich mich jetzt nicht festlegen, aber dass die Güterabwägung in so einem Fall anders ausfallen würde, wenn man halt sagen würde, ja gut, das ist ja irgendwie hinlänglich bekannt, wie das dort aussieht und deshalb ist das jetzt hier keine große Enthüllung, aber immer noch ein Hausfriedensbruch.
Es sei denn, die Zustände sind so schlimm, ne, dass das wiederum eine Straftat dann darstellen würde. Ja. Gut, also das zu diesem Thema. Dann haben wir noch Nachträge aus laufenden Verfahren, die uns schon seit einigen Wochen beschäftigen, nämlich insbesondere Herr Puigdemont. Das war ja letzte Woche so, dass wir mit Markus den Podcast bestritten haben und kaum waren wir fertig, wurde Herr Puigdemont aus der Haft entlassen und Konstantin bringt uns jetzt nochmal auf den neuesten Stand und fegt nochmal die letzte Woche sozusagen zusammen.
Ja, müssen wir mal ein ernstes Wörtchen reden mit dem OLG Schleswig-Holstein. Das hätten sie auch mal irgendwie ein paar Stunden früher tun können. Aber na gut, also was ist passiert? Man hat es ja inzwischen schon in der Presse gelesen, nehme ich an. Es wurde eben Haftverschonung angeordnet. Das heißt, Herr Puigdemont kann sich jetzt erstmal frei bewegen, beziehungsweise nicht so ganz frei. Also er muss sich wöchentlich bei der Polizei melden und er muss eine Kaution von 75.000 Euro hinterlegen. Aber er muss jedenfalls nicht weiter im Gefängnis sitzen. Über die Frage, ob er ausgeliefert wird oder nicht, ist noch nicht endgültig entschieden, aber schon teilweise entschieden. Denn es gibt hier ja im Wesentlichen eben diese zwei Vorwürfe. Der eine Lautet auf Rebellion, was im Deutschen dem Hochverrat entspricht, und der andere auf Veruntreuung öffentlicher Gelder, was eben hier so Untreue in etwa wäre. Und das OLG hat jetzt gesagt, also der natürlich sehr viel schwerer wiegende Vorwurf der Rebellion, den sehen wir schon mal nicht. Und mit der Untreue, das überlegen wir uns nochmal, da soll Spanien noch ein paar Dinge nachliefern. Vielleicht erstmal zur Rebellion, denn das ist schon aus mehreren Gründen brisant. Also das OLG sagt halt, man muss sich das quasi so vorstellen, als hätte Puigdemont das, was er getan hat, in Deutschland getan. Also als sei der zum Beispiel in Bayern gewesen und hätte dort als Ministerpräsident von Bayern eine Initiative zur Abspaltung Bayerns von der Bundesrepublik Deutschland initiiert. Und dann sei es dazu eben dabei zu diesen Ausschreitungen gekommen, zu denen es ja auch gekommen ist und so weiter.
Und das wird immer so ein bisschen lapidar gesagt, das ist eben einfach so, darauf hat man sich geeinigt bei Einführung des europäischen Haftbefehls. Aber warum ist das eigentlich so?
Also warum ist das so, dass quasi das Verhalten auch in Deutschland strafbar sein müsste, wenn es hier stattgefunden hätte? Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde das nämlich auch gar nicht so selbstverständlich. Sozusagen ist unser Strafrecht so perfekt und gottgegeben richtig, dass wir sagen, nur wenn das Verhalten bei uns strafbar wäre, können wir das zulassen, dass jemand dafür woanders bestraft wird. Ich meine, man kann sich natürlich Extremfälle vorstellen, wo man sagt, da liefern wir tatsächlich nicht aus. Ja, also wenn jetzt auf einen Ladendiebstahl von irgendwie einem Lutscher irgendwie 20 Jahre Gefängnis stünden, ja, dann könnte man sagen, gut, das ist sozusagen so einfach fundamental unseren Werten widersprechend, dass wir in der Tat nicht ausliefern. Aber warum muss ist bis in die Verästelungen eines Straftatbestands hinein äquivalent sein, damit wir ausliefern. Dazu muss man erstmal zwei Sachen sagen. Erstens, dieses Erfordernis der beiderseitigen Strafbarkeit, das gilt nicht für alle Delikte, also für die Untreue gilt es eigentlich nicht, sondern es gilt eben nur für so eine Reihe von Katalogstraftaten. Aber die Rebellion ist halt einer davon. Und es hat mal so ein ganz überzeugendes Beispiel, wo man es, glaube ich, nachvollziehen kann, warum man auf diese beiderseitige Strafbarkeit setzt, war das Beispiel von irischen Frauen, die nach Deutschland kommen und hier Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, was halt in Irland verboten ist. Ne? Da hätte man wahrscheinlich schon ein schlechtes Gefühl, wenn Deutschland sich zum Erfüllungsgehilfen insoweit der irischen Strafjustiz macht, indem es ausliefert, für ein Verhalten, das nach hiesigem Wertekonsens einer Frau absolut zusteht.
Und in engen Grenzen zusteht, muss man sagen.
Ja, klar,
wir haben
natürlich
ja diesen Kompromiss, über den wir hier auch schon viel gesprochen haben. Ne? Aber jedenfalls haben wir in Deutschland uns auf dieses Szenario geeinigt. Ne? Und das soll sozusagen Standard sein. Ja. Ne?
Aber das ist ja eben, also jetzt in diesem Abtreibungsbeispiel finde ich es nachvollziehbar, aber ich finde es nicht immer nachvollziehbar. Ich finde es tatsächlich auch jetzt bei Puigdemont nicht so nachvollziehbar. Denn der deutsche Tatbestand des Hochverrats erfordert halt, dass die staatliche Ordnung mit Gewalt beschädigt wird, ja. Und jetzt sagt man hier, Gewalt gab es ja in Spanien auch. Es gab ja diese gewaltsamen Ausschreitungen oder Aufeinandertreffen mit der Polizei, brennende Autos und so weiter. Aber die deutsche Rechtsprechung sagt für den deutschen Tatbestand des Hochverrates, die Gewalt muss, damit man jetzt quasi als Deutscher strafbar wäre, ne, wenn Puigdemont Ministerpräsident von Bayern wäre oder so, ja, dann müsste sie ein Ausmaß erreichen, das so massiv ist, dass es tatsächlich die realistische Chance hat, den deutschen Staat in die Knie zu zwingen. Es gab mal eine Entscheidung hier in Frankfurt tatsächlich, Startbahn West war das damals, da hat jemand gegen die Erweiterung des Flughafens Stimmung gemacht und dazu aufgerufen, dann seine Aktivistenfreunde den Flughafen dicht zu machen, und dann kam es auch zu Ausschreitungen, und damals, da war die der Straftatbestand hieß in dem Fall nicht Hochverrat, sondern Nötigung von Verfassungsorganen, war aber im Prinzip, wird jetzt so analog betrachtet, hat das OLG Schleswig-Holstein auch zitiert und hat eben gesagt, ja, da kam es zwar zu gewaltsamen Ausschreitungen, aber es war einfach überhaupt nicht realistisch, dass die deutsche Staatsgewalt quasi dadurch so sehr eingeschränkt werden würde oder so sehr beeindruckt würde, dass sie wirklich nachgibt, und deshalb war das keine Nötigung von Verfassungsorganen. Und analog dazu sagt sie jetzt eben, die Gewalt, die es hier bei Puigdemont gab, die hatte nicht das Ausmaß, um den spanischen Staat in die Knie zu zwingen, und deshalb ist es kein Hochverrat. Und deshalb liegt insoweit keine beiderseitige Strafbarkeit vor, und deshalb liefern wir zumindest wegen dieses Delikts schon mal nicht aus. Und da finde ich halt, weißt du, ja, ist ja okay, wenn wir das in Deutschland so machen, aber können die Spanier das nicht machen, wie sie meinen? Also,
naja, ich finde es schon ganz offensichtlich. Ich habe jetzt die Debatten damals zur Einführung des europäischen Haftbefehls nicht mehr präsent, aber das ist ja ein ganz offensichtlicher Kompromiss, der da geschlossen wurde. Also offensichtlich mussten die Mitgliedstaaten erst dazu gebracht werden, sich überhaupt auf so etwas einzulassen wie einen europäischen Haftbefehl und überhaupt Auslieferungen wesentlich zu vereinfachen. Das ist ja ein Bestandteil dieses berühmten Bereichs der Europäischen Union, des Zusammenhalts und des Rechts und oder wie dieser schwammige Begriff
Freiheit, immer. Freiheit, Sicherheit und das Recht.
Richtig, genau. Freiheit, Sicherheit und Recht. Und das ist ja ein wesentlicher Bestandteil dessen. Und ich fand den Fall der irischen Frau, die hier nach Deutschland zur Abtreibung kommen, schon ganz einleuchtend, weil man sich dann schon als Staat, den das Recht vorbehält, da noch einen Blick drauf zu werfen. Das finde ich schon nachvollziehbar, wenn man sich zu solchen Handlanger-Tätigkeiten ansonsten breit erklärt.
Ja, aber also wie gesagt, bei den Irinnen jetzt, also bei diesem hypothetischen Beispiel kann ich es auch verstehen, aber ich finde, da hätte halt eher sowas wie so ein Ordre-Republik-Vorbehalt gereicht. Das kennt man ja auch, dieses Instrument, dass man halt sagt, wenn es sozusagen fundamental gegen unsere Werteordnung verstößt, die Strafbarkeit in dem anderen Staat, dann liefern wir nicht aus. Und ich finde, da könnte man hier drüber reden, also bei dem irischen Beispiel drüber reden. Aber jetzt, weißt du, beim Tatbestand des Hochverrats, welches Ausmaß jetzt genau das Nötigungsmittel der Gewalt haben muss, verstößt das fundamental gegen unsere Werteordnung? Ich glaube, nein. Und ich meine, es ist eine Straftat eines spanischen Staatsbürgers aus spanischem Staatsgebiet, der mehr oder weniger zufälligerweise jetzt halt in Deutschland gefasst wurde und hier in Haft sitzt. Und ich würde eigentlich sagen, wo ist das Problem?
Ganz zufällig war es ja eben nicht. Ne? Der spanische Geheimdienst hatte sich ja den deutschen Staat tatsächlich als Hilfsagent sozusagen ausgesucht. Und hier, man hat ja nicht umsonst diese Aufregung gehabt, die jetzt die letzten Wochen hier auch seit der Verhaftung in Deutschland zu sehen hat. Es gab ja tatsächlich auch Stimmen, die da kritisiert hatten, dass es sei Deutschlands erster politischer Gefangener. Das kann man übertrieben werden, aber man sieht, wie aufgeheizt diese Situation ist und wie sehr auch tatsächlich auch befürchtet wurde, dass es eher ein politischer als ein strafrechtlicher Prozess ist.
Ja, und das finde ich aber auch ganz großen Quatsch, und dazu wollte ich ohnehin noch mal was sagen. Also natürlich sind das die Straftaten, über die wir hier reden, stehen natürlich in einem politischen Kontext. Ich meine offensichtlich, also das ganze Leben und Wirken von Herrn Puigdemont in den letzten Jahren fand auf der politischen Bühne statt, und sein Sezessionsversuch ist natürlich etwas Politisches, aber das ist ja nicht gemeint, wenn man sagt politischer Gefangener, sondern politischer Gefangener oder politischer Prozess oder so meint ja eben eher den Vorwurf an einen Staat, an den spanischen Staat in diesem Fall, dass er quasi Leute mit missliebiger politischer Einstellung jenseits des geltenden Strafrechts sanktionieren würde. Ja, denn natürlich ist Hochverrat, wenn du so willst, ein politischer Straftatbestand. Ja klar, was denn sonst? Oder Rebellion. Aber das ist ja auch legitim. Das haben wir ja in Deutschland schließlich auch. Sondern gemeint ist eben nur, dass quasi die Gefahr bestünde, dass dem in Spanien, unabhängig davon, ob er eigentlich irgendwelche Straftaten verwirklicht hat oder nicht, eingeknastet werden würde, einfach weil er halt so ein missliebiger Querulant ist. Und dafür, für diese übrigens ja ganz schön ungeheuerliche Unterstellung, gibt es einfach irgendwie überhaupt keinen Grund zu dieser Annahme. Wann sind wir in dieser Welt angekommen, in der wir irgendwie die Rechtsstaatlichkeit von Spanien anzweifeln? Wo kommt das her? Also Polen und Ungarn sind ja schlimm genug, aber warum? Woher rührt diese Debatte? Und wir hatten auch wie ich finde, auch ziemlich lesenswerten Gastbeitrag eines ehemaligen spanischen Richters, jetzt Professors und übrigens zufälligerweise auch noch Katalane, auf Einspruch in der Montagsausgabe war das. An dieser Stelle sei mal daran erinnert, dass es nicht nur diesen Podcast gibt, sondern unter fazeinspruch.de auch ein wunderbares täglich erscheinendes Online-Magazin, in dem ihr alle möglichen Dinge findet, die wir in dieser Sendung nicht immer in der Breite besprechen können.
Genau, da kann man diesen ganzen Komplex Puigdemont wunderbar vertiefen. Ja, also kann man nur etliche Artikel dazu.
Ein Dutzend oder so. Und dieser war eben ein Gastbeitrag von einem ehemaligen spanischen Richter, der also auch mal daran erinnert hat, dass zum Beispiel Spanien auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ausgesprochen selten wegen irgendwelcher Menschenrechtsverletzungen gerügt wurde, seltener zum Beispiel als Deutschland. Ja? Also Spanien ist einfach ein lupenreiner Rechtsstaat und die Leute haben halt einfach politisch Sympathie für Puigdemont. Und daher kommt halt dieser Vorwurf, dass dem irgendwie Unrecht widerfahren würde, wenn er nach Spanien ausgeliefert werden würde. Aber das ist doch einfach Quatsch. Man kann ja gerne Sympathie für den haben, aber das rechtfertigt nicht den total unzutreffenden Vorwurf, dass Spanien irgendwie ein Unrechtsstaat wäre, der politische Dissidenten in irgendwelche dunklen Kammern wegsperrt. Und um dann jetzt nochmal vielleicht konkret zurückzukommen, wieder zu der Geschichte vor dem OLG Schleswig-Holstein, dass die Strafbarkeit wegen der Rebellion schon mal ablehnen, ist wichtig, ja, denn selbst wenn sie jetzt sagen würden, okay, wegen der Untreue liefern wir aus, also die Untreue übrigens bezieht sich so auf eine Summe von ungefähr, mal, wenn ich das hier überschlage, 1,5 oder 1,6 Millionen oder so, die für die Durchführung des Unabhängigkeitsreferendums aufgewendet wurden.
Ja, Steuergelder, ne? Das ist der Vorwurf, dass Steuergelder missbraucht wurden für die Durchführung dieses Referendums im vergangenen Jahr.
Genau, da muss man Stimmzettel drucken und so weiter. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, als Politiker eine Volksbefragung durchzuführen, klar kostet das Geld, aber ist das nicht irgendwie Sinn meiner Aufgabe? Andererseits, nachdem das spanische Verfassungsgericht aber das Referendum im Vorfeld bereits für rechtswidrig erklärt hatte, kann man in der Tat darüber reden, ob es dann nicht irgendwie eine Untreue ist. Wie dem auch sei, das OLG wird das entweder so oder auch anders entscheiden und dann entweder ausliefern oder auch nicht. Aber, und das ist eben der wichtige Punkt, auch wenn sie ausliefern, sieht Paragraph 11 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe aber den Grundsatz der Spezialität vor. Das heißt, in Spanien dürfte Puigdemont nur wegen der Delikte angeklagt werden, deren wegen er ausgeliefert wurde. Also sprich, wenn er nur wegen Untreue ausgeliefert wird, dürfen die nicht sagen, haha, jetzt haben wir ihn, jetzt ziehen wir aber hier das ganze Programm durch, sondern dann dürften sie eben auch wirklich nur wegen Untreue bzw. Veruntreuung öffentlicher Gelder anklagen. Und das ist natürlich der vergleichsweise eigentlich deutlich geringere Straftatbestand.
Sie können aber natürlich den Haftbefehl zurückziehen und einfach einen neuen, das nochmal neu versuchen. Das ist auch nicht das erste Mal, dass es hier in diesem Fall passiert. Ne? Mhm. Es gab ja schon vorher nochmal
in Belgien vorher mal ein. Lief das genauso.
Genau.
Was Sie jetzt aber stattdessen sagen, weil Ihnen das, glaube ich, langsam zu doof wird, irgendwie mit diesem Zurückziehen des Haftbefehls und hoffen, dass man ihn dann quasi, also man könnte ja hoffen, dass er dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nach Österreich weiterreist und reist und vielleicht die dortigen Gerichte anders drauf sind. Aber stattdessen sagt Spanien jetzt, und das finde ich auch ganz einleuchtend, das OLG sollte doch den Europäischen Gerichtshof anrufen, um klären zu lassen, wie genau dieses Erfordernis der beiderseitigen Strafbarkeit zu prüfen ist. Denn das ist ja wirklich eben schwierig, ne, dieses Beispiel, was ich gerade gebracht habe mit Bayern, ja, aber wie gut kann man diese Analogie überhaupt ziehen? Das sind ja unterschiedliche föderale Systeme, unterschiedliche Verfassungen und so weiter. Also kann man überhaupt dieses Gedankenspiel erfolgreich anstellen, ob das, was er getan hat, in Deutschland strafbar wäre oder nicht? Das könnte der EuGH mal ein bisschen klarstellen. Das finde ich eigentlich eine ganz einleuchtende Überlegung.
In der Tat, dann hat man da vielleicht mal ein bisschen mehr Klarheit. Aber wie gesagt, dieser Fall zeigt eben ziemlich deutlich, dass es großes Vertrauen gibt zwischen den europäischen Mitgliedstaaten, aber eben kein blindes Vertrauen. Das zeigt der europäische Haftbefehl ziemlich deutlich, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber dann belassen wir es jetzt und gucken nochmal nach Amerika. Denn da hat sich jetzt in der Tat etwas Brisantes ergeben. Wir hatten schon öfter mal von Michael Cohen gesprochen. Das ist der Anwalt des amerikanischen Präsidenten, einer der mehreren Anwälte. Der hat ja sogar, also der hat auf verschiedenen Ebenen privat, hatte welche und dann hat er auch welche, die ihm beistehen in der Prüfung des Sonderermittlers zu den Russland-Verstrickungen. Und hier geht es eben um Michael Cohen. Das ist ein langjähriger Anwalt, den er eben privat schon seit vielen, vielen Jahren kennt.
Der wird in den amerikanischen Medien oft als sein Fixer bezeichnet, also wörtlich übersetzt sein Reparierer, also quasi nach dem...
Gut, dass du das nochmal übersetzt.
Ja, nicht Fixer, im Sinne von irgendwie Junkie oder so. Also quasi nachdem Trump mal wieder das Porzellan zerschlagen hat, ist Cohen dann derjenige, der so mit dem
Handbesen
hinterher fegt quasi und die Wogen glättet.
Genau.
Und
der hatte eben auch eine besondere Rolle, als vor einigen Jahren sich Stormy Daniels meldete. Das ist eben eine Pornodarstellerin, mit der Trump mal eine Affäre gehabt haben sollen, kurz nach der Geburt seines Sohnes Barron. Und Stormy Daniels wollte auspacken und das hat Michael Cohen verhindert mit einem Non-Disclosure Agreement, mit einem Schweigevertrag und hat ihr aus der eigenen Tasche $130,000 bezahlt.
Angeblich alles ohne Absprache mit dem Präsidenten.
Genau.
Naja, und was ist jetzt jedenfalls passiert? Dessen Büro und auch Wohnungen wurden vom FBI durchsucht.
Und sein Hotelzimmer.
Und
weil er musste gerade in einem Hotelzimmer unterbekommen, weil sein Haus renoviert wird, so hieß es.
Unangekündigterweise. Und das ist natürlich ein relativ drastischer Schritt. Also man muss erstmal dazu sagen, das ist jetzt nicht unmittelbar von dem allseits bekannten Sonderermittler Robert Mueller durchgeführt worden, beziehungsweise auch nicht von seinem Team, sondern von der New Yorker Staatsanwaltschaft, aber wohl auf Fingerzeig von Mueller. Der Grund für die Durchsuchung ist öffentlich nicht bekannt, aber man kann natürlich spekulieren, dass es zum Beispiel mit dieser Zahlung von diesen $130,000 zusammenhängen könnte, die dann möglicherweise, so war in den letzten Wochen zu lesen, eine verdeckte Wahlkampfspende an Trump darstellen könnten. Ja.
Genau, weil das nämlich im unmittelbaren Zusammenhang oder zeitlichen Zusammenhang vor der Wahl eben war. Ne?
Genau. Es könnte angeblich, also war in der New York Times zu lesen, dass er auch wegen Bankbetruges irgendwie im Verdacht steht. Was genau, wie gesagt, denn also das funktioniert dann jedenfalls in den USA mal so, ähnlich wie in Deutschland eigentlich. Man muss einen Untersuchungsbefehl beantragen, der muss von einem Gericht bewilligt werden. In dem Durchsuchungsbefehl muss halt drinstehen, wegen welcher Verdachtsmomente man das tun möchte und auch warum es nicht möglich ist, mit einer sogenannten Subpoena vorzugehen, also sprich einfach einem Herausgabeverlangen an den Anwalt. Ja, denn normalerweise würde man gerade bei Anwälten einfach so vorgehen, dass die Staatsanwaltschaft dem schreibt, wir bitten Sie, uns alle Dokumente zu übersenden zum Thema X. Das ist natürlich das weniger eingriffsintensive Vorgehen und hat eigentlich Vorrang, es sei denn eben, es besteht die Gefahr, dass derjenige dann sagt, oh, alle Dokumente zum Thema X, die nehme ich gerne und schichte sie feinsäuberlich auf, übergieße sie mit Benzin und zünde sie an. Ja, also sprich, wenn die Gefahr besteht, dass die Beweislage verdunkelt.
Genau, und hier ist eben der wirkliche Knackpunkt, ne? Das Anwaltsprivileg, das hier ganz offensichtlich keine Rolle spielt, beziehungsweise ignoriert wurde, zu Recht ignoriert wurde, aber das wird eben zu prüfen sein. Ne? Das ist auch genau die Empörung, die jetzt Donald Trump auch gezeigt hat in Anschluss daran. Er hat wirklich, also war komplett erbost, hat gesagt, dass es sozusagen eine Disgrace ist, ein wirklich ganz erschütterndes, war eine Schande. Und gesagt, das Anwaltsprivileg ist damit tot. Mhm. Ja? Und das ist natürlich in einem Rechtsstaat hier, genauso wie in den Vereinigten Staaten, ein ganz zentraler Punkt. Das Anwaltsprivileg muss es geben, also der Schutz vor Beschlagnahme durch den Staat, weil ansonsten eine vernünftige Verteidigung zwischen Anwalt und Mandant schlicht nicht denkbar ist. Ja? Wenn da kein Rechts- oder kein Schutz ist, kein Raum, in dem man frei sprechen kann, dann kann man eine vernünftige Verteidigung faktisch nicht auf den Weg bringen.
Ja, und deshalb gibt es auch im amerikanischen Recht noch eine ganze Reihe von Sicherungsmechanismen, die beachtet werden müssen. Das eine ist, habe ich gerade schon gesagt, ist, dass halt mal irgendwie ein Richter da zustimmen muss. Und gerade in diesem Fall wird der Richter natürlich also auch den Antrag dreimal gewendet haben, denn der konnte sich natürlich denken, dass das jetzt nicht so der alltägliche 0815-Durchsuchungsbefehl ist. Zweitens muss ein sehr hochrangiges Mitglied der Anklagebehörde zustimmen. Das war in diesem Fall Presseberichten zufolge Rob Rosenstein, also der zweite Mann im Justizministerium, das ja in den USA zugleich die oberste Anklagebehörde ist, etwas verwirrenderweise. Und hinter Jeff Sessions eben die Nummer 2 im Justizministerium. Also der hat offenbar sein Okay gegeben. Das wäre natürlich auch brisant, denn der ist ja auch ein politischer Beamter zugleich. Und dann ist es auch noch so, dass die Ermittler jetzt also nicht einfach sagen, okay, wir sacken mal alles ein und machen damit jetzt irgendwie, wie es uns gefällt, sondern Das Ermittlerteam wird quasi in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen gehen die ganzen Unterlagen durch und sortieren erstmal alles beiseite, was Mandatsverhältnisse betrifft. Ja, denn der Cohen hat ja auch noch sowas wie private Korrespondenz oder so. Nicht alles, was man beschlagnahmt, hat ja unbedingt mit seiner anwaltlichen Tätigkeit zu tun. Wir schaffen erstmal alles beiseite, was Mandatsverhältnisse betrifft. Das darf das Kernermittlerteam erstmal nicht angucken. Eben genau aufgrund dieses Anwaltsgeheimnisses, was du gerade angesprochen hast. Es sei denn wiederum, es gibt Anhaltspunkte dafür, dass zum Beispiel der Anwalt und sein Mandant kollusiv zusammengewirkt haben. Mhm. Also, dass der Anwalt quasi den nicht nur legitimerweise vertreten hat in irgendeiner Strafsache, sondern quasi Teil des Verbrechens war oder darauf hingewirkt hat, ein Verbrechen auf rechtswidrige Weise zu vertuschen, Zeugen zu bestechen, solche Sachen. Ja, wenn er quasi aus seiner Rolle als legitimer Verteidiger herausgetreten ist und mehr so zum Komplizen wurde, dann zum Beispiel würde das Anwaltsprivileg nicht mehr gelten. Das ist aber eben heißes Eisen, ne? Über die Verwertbarkeit dieser Dokumente müsste dann, wenn man die einführen wollen würde, in irgendeinen späteren Prozess wiederum ein Gericht entscheiden. Also insofern ist natürlich dieses ganze Trumpsche Gerede von wegen des Anwaltsprivileg ist tot großer Quatsch. Ja, wir haben es ja gerade dargelegt, dass jetzt also immer noch viele Sicherungsmechanismen sozusagen bestehen und man jetzt nicht einfach aus dem Vollen schöpfen kann, obwohl man das dadurch sucht hat. Irgendwie irgendeinen Kompromiss muss es ja geben. Ne? Die Konfliktlage kennt man ja hier in Deutschland auch.
In der Tat. In Deutschland haben wir eben einen nicht ganz vergleichbaren Fall. Da stapeln sich im Amtsgericht München gerade die Akten vom Volkswagen-Konzern beziehungsweise deren Anwaltskanzlei Jones Day. Und die wurden vor geraumer Zeit schon beschlagnahmt von der Staatsanwaltschaft, weil die sich erhofft haben, da genauere Erkenntnisse zum Dieselskandal herauszufinden. Und da ist Jones Day natürlich gegen vorgegangen und hat versucht, das zu stoppen, denn das ist natürlich ein unfassbarer Schlag ins Kontor für eine Anwaltskanzlei, wenn sie Ziel selber von Ermittlungen wird und hat eben auch Konsequenzen für das Vertrauensverhältnis zu dem Mandanten. Also es ist ganz klar, dass die da das Hochtreiben getrieben haben bis zum Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht ist tatsächlich im vergangenen Jahr auch eingeschritten und hat gesagt, erstmal stoppen wir die Auswertung. Das heißt, die müssen da jetzt eben lagern. Niemand darf sich die angucken, solange bis das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache entschieden hat, ob diese Dokumente überhaupt verwertet werden dürfen für die Ermittlungsverfahren im Fall Dieselgeld.
Ja, da könnte man sich ja auch vorstellen, dass die vielleicht auch nicht nur Ja oder Nein sagen, sondern vielleicht auch irgendwie irgendwelche Präzisierungen treffen, ähnlich wie wir sie jetzt gerade für die USA dargelegt haben.
Genau, und da ist es eben auch nochmal der Sonderfall, dass es hier eben Dokumente betrifft, die Jones Day angefertigt hat im Rahmen seiner internen Ermittlungen. Das ist jetzt auch so eine Mode, die jetzt seit dem Siemens-Skandal Einzug genommen hat in deutsche Konzerne. Die gibt es eben schon seit einigen Jahren, aber ist tatsächlich, bewegt sich noch in einem rechtlichen Graubereich, weil immer mehr Konzerne dazu übergehen, wenn sie Dreck am Stecken haben, beziehungsweise der Verdacht besteht, dass da etwas Unlauteres im Unternehmen passiert ist, dann heuern sie eben solche Kanzleien an und versuchen, von denen klären zu lassen, was da genau passiert ist. Das Ganze ist arbeitsrechtlich ein bisschen umstritten und es ist auch im Grunde genommen relativ unklar, was für
was für einen Stellenwert das hat.
Also genau, man kann ja nicht von privaten sagen, Ermittlern. Ja, also weil
das Staatsanwaltschaft ersetzt ja nicht die staatsanwaltschaftliche Ermittlung. Aber umgekehrt würde die Staatsanwaltschaft sich in diesem Fall gern das Ergebnis der internen Ermittlungen anschauen.
Richtig, das kann ja nicht schaden, ne? Was da womöglich Tausende von Zeugenbefragungen ergeben haben. Deswegen sind das natürlich Dokumente, die hochinteressant sind, die Strafverfolgungsbehörden gerne hätten, aber von denen jetzt das Bundesverfassungsgericht erstmal klären muss, was mit denen passiert. Also das Anwaltsprivileg hüben wie drüben ist hochinteressant und wird weiter
hart weiterer Klärung.
Hart, genau, das Anwaltsprivileg hart weiterer Klärung.
Okay, und ich glaube, die Hörer harren des gerechten Urteils, das wie immer den Abschluss der Sendung bildet. Kommt dieses Mal aus Bayern. In Bayern nämlich, vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof, haben eine ganze Reihe von Klägern, ich glaube 100 und irgendwas waren es geklagt, teilweise Privatpersonen, teilweise Verbände und Vereine. Und die haben nämlich eine große Ungerechtigkeit ausgemacht. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das mal jemandem auffallen würde, nämlich die Tatsache, dass die Geschlechterparität in den Kommunalregierungen und auch in der Bayerischen Landesregierung nicht gewahrt ist.
Es gibt eigentlich überall nicht gewahrt.
Ja, genau.
Wahrscheinlich auf Bundesebene gibt es ein ähnliches Problem.
Ja, auf Bundesebene gibt es ein ähnliches Problem. Das hat übrigens, letzten Weltfrauentag, ich glaube, das war ganz kurz vor ihrer Ernennung zur Justizministerin, Frau Katharina Barley, auch angesprochen. Zu der kommen wir gleich nochmal. Aber jetzt erstmal nach Bayern. Das ist natürlich irgendwie ein Unding, das so nicht fortbestehen kann. Und deshalb haben sie Popularklage erhoben gegen die einschlägigen Bestimmungen der bayerischen Wahlgesetze oder des bayerischen Wahlgesetzes und gesagt, es müsste halt quasi eine Klausel eingefügt werden, der zufolge mindestens 50% Frauen als Kandidaten aufgestellt werden müssten. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat diese Klage abgelehnt und hat gesagt, also im Hinblick auf die Direktmandate sei sie schon unzulässig. Da hätten sich die Kläger gar nicht ausreichend mit der Frage auseinandergesetzt, ob unsere Verfassung es überhaupt zulassen würde, dass und wie das eigentlich stattfinden sollte. Ja, also die Parteien stellen ja einen Direktkandidaten für die einzelnen Wahlkreise jeweils auf, von dem sie sich eben besonders hohe Erfolgsaussichten versprechen. Der hat dann so das Backing der Partei und wird eben von denen gestützt und finanziert. Ja, davon abgesehen steht es natürlich jedem Mann und in der Tat jeder Frau frei, sich aufstellen zu lassen oder eben, wenn man sozusagen in der Partei nicht aufgestellt wird, auch als unabhängiger Kandidat anzutreten. Ne? Das sind zum einen die Direktmandate und zum anderen, und da könnte man wahrscheinlich noch eher ansetzen, gibt's die Wahllisten, ne? Also eben die Listenplätze, mit denen dann aufgefüllt wird. Da wäre es natürlich theoretisch vorstellbar zu sagen, ja, mindestens 50% der Leute auf der Liste müssen Frauen sein. Und zwar nicht die hinteren 50 Listenplätze, weil die sind ja in der Regel wertlos, weil die sozusagen sowieso nicht zum Zuge kommen, sondern eben vielleicht die vorderen oder wie auch immer. Aber da sagt der Bayerische Verfassungsgerichtshof eben, ja, vorstellbar ist das vielleicht alles schon, aber es folgt kein derartiges Gebot aus unserer Verfassung. Das ganze Wahlverfahren ist komplett geschlechtsneutral. Es gibt jedenfalls auf der gesetzlichen Ebene keinerlei Hindernisse oder nichts, was es einer Frau irgendwie schwerer machen würde als einem Mann, als Politiker zu kandidieren und sich einen Listenplatz zu erkämpfen. Ob es soziale Mechanismen gibt oder nicht, die das irgendwie erschweren, damit setzt er sich jetzt nicht so riesig auseinander. Aber er sagt eben auch, es gibt kein verfassungsrechtliches Gebot dahingehend, dass das Landesparlament oder die Kreisverwaltung exakt entsprechend dem Bevölkerungsschnitt, also ein Spiegelbild des Bevölkerungsschnitts sein müssten. So. In der Tat, das könnte man sich ja sonst auch noch weiterdenken. Ne? Also warum dann nicht auch noch ethnische Minderheiten? Sollten die nicht vielleicht auch in einer bestimmten Quote vorkommen oder sexuelle Orientierung oder so? Aber jedenfalls, der Verfassungsgerichtshof sieht es nicht und sagt, nein, also ist alles fein, wie es ist und kann so bleiben.
Genau, also beziehungsweise, wenn sich Änderungen ergeben, dann sollten die nicht auf Gesetzesänderungen basieren, sondern sollte sich vielleicht politisch oder sollte sich gesellschaftlich ein bisschen was ändern. Aber man kann jetzt sozusagen nicht jede Situation, die man als Missstand empfindet, über Gesetzesänderungen beseitigen. Ne?
Ja, beziehungsweise Gesetzesänderung wäre sogar noch die Frage. Also er hat ja jetzt erstmal nur gesagt, die Gesetzeslage, so wie sie derzeit ist, ist jedenfalls nicht verfassungswidrig. Die andere Frage wäre natürlich, wäre denn aber, wenn sich eine politische Mehrheit dafür finden würde, eine solche Quote ins Gesetz zu schreiben, wäre das denn möglich? Naja, das musste der Verfassungsgerichtshof jetzt nicht entscheiden.
Genau, aber das ist der Punkt, den Frau Barley ins Spiel gebracht hat, ne?
Genau.
Zum Weltfrauentag.
Sie hat das tatsächlich also jetzt nicht in Gestalt eines irgendwie konkreten, schon ausgearbeiteten Gesetzentwurfs und sicherlich auch irgendwie ein bisschen dem anders geschuldet. Ich meine, zum Weltfrauentag spricht man halt irgendwie über Frauenthemen so tendenziell. Das ist ja nicht ganz fernliegend.
Auch du?
Ja, auch ich, natürlich. und aber eben auch Frau Barley. Und sie hat das tatsächlich angeregt, jetzt für die Bundesebene, für die Bundestagswahl, ob man nicht so eine Frauenquote einführen wollen würde. Keine Ahnung, ich glaube, wir können konkret drüber reden, wenn es soweit ist, aber ich halte es schon für sehr, sehr problematisch, weil ich einfach finde, dass man politische Inhalte schlecht von den sie vertretenden Personen trennen kann Und weil ich glaube, es gibt durchaus einen Grund, warum in der AfD mehr Männer sitzen als bei den Grünen. Und das ist übrigens kein Grund, der was besonders Positives über Männer aussagen würde, ja. Eher im Gegenteil. Aber trotzdem ist es halt so, ja. Und also so eine Paritätsvorschrift, dass Parteien irgendwie zu 50% weibliche Kandidaten stellen würden, das würde schon extrem tief in deren interne Organisation und damit indirekt eben, finde ich, auch schon so ein bisschen in ihre politische Programmatik eingreifen, und das hielte ich für sehr bedenklich und auch nicht unbedingt nötig.
Und da ist einfach die Gefahr, dass man eine zu große Unwucht dann reinbringt. Ne? Und dann, wenn man an einer Stellschraube dreht, dann auch viele andere Stellschrauben drehen muss, und das ist wahrscheinlich auch wirklich eher dann die Sache schlechter macht. Aber dabei wollen wir es belassen. Wir haben die Woche ausreichend verhandelt. Wir freuen uns über Feedback.
Genau, wenn ihr ein bisschen mitverhandeln wollt, geht doch mal auf blogs.faz.net/Einspruch. Nochmal blogs.faz.net/Einspruch. Da findet ihr alle Folgen und da könnt ihr uns Kommentare schreiben. Und im Übrigen könnt ihr natürlich auch sehr gerne, und wir würden uns freuen, wenn ihr es tätet, uns Sternchen geben im iTunes Store oder bei Spotify oder wo auch immer ihr uns eigentlich hört. Ja. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen.
Schöne Woche noch. Tschüss.
Genau, bis dann. Ciao, ciao.